Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge werde ich herausfinden, wie gesund Kokos, Hafer, Erbsen oder andere Pflanzenmilch wirklich ist. Können Sie mit dem tierischen Vorbild mithalten? Was spricht für die pflanzliche Alternative und was dagegen? In unserer Rubrik widme ich mich außerdem der Frage, warum Locken den Kopf kühlen? Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Trinkt ihr euren Kaffee oder Kakao lieber mit Kuh- oder Pflanzenmilch? Viele entscheiden hier ja nicht allein nach Geschmack. Manche verzichten auf Kuhmilch, weil sie laktoseintolerant sind. Andere, weil sie sich vegan ernähren und wieder andere aus Gründen des Umweltschutzes. Und tatsächlich, vergleicht man die Ökobilanz von Kuh- und Pflanzenmilch mit Blick auf Treibhausgasemissionen, Land- und Wasserverbrauch, dann gewinnt die pflanzliche Alternative. Und zwar in jeder Kategorie. Ob Pflanzendrinks tatsächlich auch gesünder sind als Kuhmilch, das ist hingegen umstritten. Kuhmilch hatte einst einen verdammt guten Ruf. Genau der hat in den vergangenen Jahren aber ziemlich gelitten. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen gar davor, Kuhmilch könne Übergewicht, Akne und Krankheiten wie Diabetes oder Krebs begünstigen. Ist Pflanzenmilch also doch die bessere Alternative? Das möchte ich heute von Ernährungswissenschaftlerin Dr. Britta Schautz wissen. Sie arbeitet für die Verbraucherzentrale in Berlin. Frau Schautz, wie verlässlich sind Studien, die vor den Gefahren von Kuhmilch warnen?
Gerade bei Studien zu Lebensmitteln ist es immer schwierig, Dinge nur auf ein Lebensmittel zurückzuführen. Denn wir essen ja nicht nur das am Tag. Und dann muss man bestimmte Einflüsse immer wieder rausrechnen. Außerdem ist es auch wichtig, sich nicht immer nur eine Studie anzuschauen, sondern wirklich auch viele unterschiedliche und auch da auf die Methodik zu schauen. Manche Studien sind einfach gar nicht aussagekräftig für die Gesamtbevölkerung. Es gibt einen guten Überblick der Studien beim Max-Rubner-Institut und zusammenfassend kann man sagen, es gibt einen Einfluss zum Beispiel auf das Krebsrisiko und auf andere Krankheiten, aber das ist weit entfernt von dem Skandal, der da häufig aufgebaut wird, wenn das Ergebnis einer Studie dann ein hohes Krebsrisiko zeigt. Denn wir haben eine Absenkung des Darmkrebsrisikos für Männer und Frauen bei normalen empfohlenen Verzehrsmengen und eine Erhöhung des Risikos für Prostatakrebs. Abgesehen vom Krebsrisiko gibt es ja natürlich noch andere Krankheiten. Viele Menschen sagen, wenn sie Milch trinken, bekommen sie viele Pickel. Das kann auch so sein. Das kann man mal ausprobieren, ob man weniger Pickel hat, wenn man die Milch weglässt. Aber es gibt dazu keine klare Studienlage, die das bestätigen würde. Außerdem gibt es auch noch Studien, dass viel Milch dazu führt, dass einem häufiger die Knochen brechen können. Es ist so, dass Milch sogar die Knochendichte zum Beispiel erhöht. Und zum Frakturrisiko gibt es auch keine klare Datenlage. Man kann also nicht sagen, wer Milch trinkt, bricht sich häufiger die Knochen.
Jetzt haben Sie eben schon die normalen Verzehrmengen angesprochen. Von wie vielen Litern Kuhmilch pro Tag sprechen wir denn in diesen Fällen? Also wie viel wird empfohlen? Wie viel kann ich bedenkenlos sozusagen trinken?
Empfohlen werden 1 bis 3 Portionen Milch und Milchprodukte am Tag. Das entspricht etwa 200 bis 250 Gramm Milch oder Joghurt, Kefir oder Ähnlichem und 50 bis 60 Gramm Käse. Das erhöhte Prostatakrebsrisiko für Männer wurde aber nur gesehen bei etwa 1,25 Liter Milch, also mehr als ein ganzes Tetrapack oder 140 Gramm Hartkäse. Und das muss man schon erstmal schaffen.
Und damit wir hier auch noch ein bisschen Werbung für die Kuhmilch machen, welche gesundheitlichen Vorteile hat sie denn?
Milch liefert viel Protein, was wir auch gut verwerten können. Milch liefert auch wichtige Mineralstoffe. Ganz wichtig sind da vor allem Kalzium natürlich, das wissen wir alle, aber auch Zink und Jod. So trägt Milch auch wirklich zur Jodzufuhr bei und nicht nur der Verzehr von Jodsalz oder Fisch. Und außerdem sind auch gute Vitamine in Milch enthalten, zum Beispiel B2 oder B12.
Es gibt ja auch Menschen, die davon überzeugt sind, dass insbesondere Kinder Kuhmilch trinken müssen, um sich gut entwickeln zu können. Was ist denn da dran?
Ja, früher gab es sogar wirklich ganze Werbungen dazu, dass man nur groß und stark werden kann, wenn man viel Milch trinkt. Es ist schon so, dass Milch ein guter Kalziumlieferant ist und Kinder brauchen für ihr Wachstum ausreichend Mineralstoffe wie Kalzium. Dann brauchen sie auch Protein, sie brauchen Vitamine und genug Kalorien. Aber wenn sie diese Nährstoffe an sich bekommen, ist es egal, ob die aus der Milch kommen oder aus zum Beispiel pflanzlichen Quellen wie Nüssen, Hülsenfrüchten oder auch grünem Gemüse oder auch sogar Wasser, das auch viel Kalzium enthält.
Vor allem Milchalternativen aus Getreide sind ja oft zuckerreich. Woran liegt das denn zum einen und warum ist das durchaus problematisch?
Spannenderweise enthält Milch übrigens auch Zucker. Es sind 4,7 Gramm pro Liter und mancher Haferdrink liegt da sogar drunter. Das sollte man nie vergessen, wenn man über den Zuckergehalt spricht. Aber es ist so, dass bei der Herstellung von gerade Getreidedrinks, dass das Getreide fermentiert wird, damit es einen guten Geschmack gibt und da entsteht dann auch Zucker. Das kann mehr sein als in der normalen Kuhmilch oder weniger. Das Problem daran ist, dass Blutzuckerspitzen entstehen können, dadurch, dass in diesen Getreidedrinks weniger Eiweiß enthalten ist. Das heißt aber auch, ich kann ja meinen Kaffee mit Getreidemilch trinken zum Beispiel und wenn ich dann etwas Eiweißhaltiges dazu esse, dann steigt mein Blutzuckerspiegel auch nicht so stark an.
Und dann ist da ja noch das Problem mit den Schadstoffen. Also bei einer Untersuchung der Stiftung Warentest, da wiesen von 15 Pflanzendrinks immerhin jeder dritte zu viel Nickel auf. Wie kommt das denn?
Nickel ist gerade ein Problem in Sojadrinks, einfach weil Soja Nickel aus dem Boden gut aufnehmen kann und häufig befinden sich Felder eben auch in einer Gegend, wo zum Beispiel mit Schwermetallen gearbeitet wird. Da findet man Nickel auch im Boden. Das Problem ist, ich erkenne jetzt nicht an dem Sojadrink von außen, ist da viel Nickel drin oder wenig. Das kann in Bio- und auch in Nicht-Bio-Produkten sein. Das heißt, man sollte vielleicht nicht ständig nur Sojadrink trinken, sondern am besten auch mal abwechseln. In Haferdrink oder Mandeldrink zum Beispiel hat man das deutlich seltener gefunden.
Das war Britta Schautz. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und bevor es hier gleich mit unserer Rubrik und der Frage weitergeht, warum Locken den Kopf kühlen, folgt hier eine kurze Werbepause.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
Locken sehen nicht nur schön aus, sondern sie schützen auch vor der Sonne. Zu diesem Schluss kommt ein Team um die Anthropologin Tina Lazizi von der University of Southern California. In einer Reihe von Laborexperimenten haben die Forschenden untersucht, inwiefern Haare die Wärmeregulation unseres Kopfes beeinflussen. Dafür arbeiteten sie mit einer Modellpuppe, die zuvor so programmiert wurde, dass ihre Kopfoberfläche konstant bei 35 Grad Celsius blieb. Das entspricht der Temperatur der menschlichen Kopfhaut. Anschließend berechnete das Team, wie stark sich die künstliche Haut unter verschiedenen Laborbedingungen erhitzte oder abkühlte. Sie testeten unter anderem, wie sich die Temperatur beim Stehen, Gehen oder Rennen veränderte, bei unterschiedlicher Sonnenstärke, im nassen oder trockenen Zustand und ob es einen Einfluss hat, ob die Puppe glatte, gewellte oder lockige Haare trägt. Und das Ergebnis war eindeutig. Am besten schützen dichte Locken vor der Sonne. Tatsächlich erwärmte sich die künstliche Kopfhaut darunter entweder kaum oder gab bei Wind sogar Wärme ab. Dass Kopfhaare bei kalten Temperaturen nicht nur wärmen, sondern auch vor Hitze schützen, das ist nicht neu. Eine frühere Studie kam bereits zu dem Ergebnis, dass ein kahler Kopf mindestens doppelt so stark schwitzt wie ein behaarter. Kein Wunder also, dass bereits unsere Vorfahren auf dem afrikanischen Kontinent lockiges Haar hatten. Das, so die Forschenden, hat unter der afrikanischen Sonne in jedem Fall einen Überlebensvorteil bedeutet. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify, da könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Anregungen, Fragen, Kritik, Lob oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt ihn uns doch per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.